Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt kommen wir zu Musik für einen Gast. Kati Zanegin ist Literaturwissenschaftlerin, Psychoanalytikerin und Autorin. Diese Felder ermöglichen ihr, ihre Leidenschaft für Sprache auszudrücken, in unterschiedlicher Weise. Außerdem führt sie in Basel eine Liebeskoma-Praxis. Was das genau ist, erzählt sie im Laufe der Sendung. Kati Zanegin ist jetzt zu Gast bei Angelika Schett.
Kati Zanegin, eigentlich kommen Sie ja von ganz woanders her.
Ja, ich komme aus Persien, wie ich immer sage, obwohl man das heutzutage nicht mehr sagt. Also ich bin in Teheran geboren, ja.
Warum sagen Sie Persien?
Ich weiß es nicht. Das sitzt einfach so tief im Kopf. Also ich habe auch die Erfahrung und die Beobachtung gemacht, dass die meisten Perser im Ausland immer von Persien reden. Vermutlich, weil das Bewusstsein von der Dynastien, also das Vorhandensein der Dynastien und Monarchien und Könige, halt im Bewusstsein von allen ist. Und deswegen spricht man von Persien, weil das halt noch diese Zeit etwas vergegenwärtigt.
Was bei Ihnen besonders ist, mit Blick auf Ihre Biografie, ist, dass Sie beschlossen, als Sie etwa 15 Jahre alt waren, Persien, bleibe ich jetzt mal dabei, zu verlassen.
Können ruhig Iran sagen.
Und in die Schweiz zu ziehen, was ja ziemlich ungewöhnlich ist. Sagen Sie doch, auf was für einem Hintergrund das geschah?
Es waren verschiedene Momente am Werk. Also ich wollte eigentlich sehr früh schon weg, schon mit 10. Das hatte damit zu tun, dass ich als Kind bereits die Möglichkeit hatte, eine zweite Sprache schon zu lernen. Also ich sprach schon fließend Englisch, also ich wusste, es gibt noch etwas anderes. Das hat mich sehr beeinflusst. Und das andere war, ich habe als Kind schon ziemlich darunter gelitten, wie die Frauen unterdrückt werden. Also das war ja eigentlich zu Schahs Zeiten weniger dramatisch als heute, würde ich meinen. Aber es war trotzdem auffallend, dass Mannsein einfach etwas Besseres bedeutet und ein Privileg ist. Frauen wünschen sich einen Sohn, Väter wünschen sich einen Sohn. Wenn eine Frau 3 Töchter hatte, sprach man davon die Unglückliche und so.
Ihre Mutter hatte 2 Töchter?
Meine Mutter hatte 2, meine Mutter war eine sehr starke Frau. Also sie war sicher auch die treibende Kraft so gegen diese Bewegung. Sie war auch die, die halt auch wirklich viel dafür gemacht hat, dass ich eine gute Ausbildung bekomme, weil es ihr sehr wichtig war, Unabhängigkeit sehr wichtig war. Also sie fand immer, ich möchte nicht, dass du später finanziell von einem Mann abhängig bist.
Das war unüblich.
Das war sehr unüblich, ja. Aber allerdings muss ich auch sagen, auch meine Mutter war da in ihren Ambivalenzen natürlich. In der Kindheit gab sie mir das mit. Später allerdings, viele Jahre später, als ich tatsächlich dieses Leben führte, das sie mir eingeprägt hatte, das war ihr dann doch nicht so recht. Also so unabhängig wollte sie mich dann doch nicht haben.
Kati Zanegin, Sie gingen in eine amerikanische Schule, deshalb sprachen Sie auch gut Englisch neben Persisch. Trotzdem muss man ja jetzt fragen, da hatten Sie schon ein gewisses internationales Flair. Ist es doch ganz unüblich, dass ein 15-jähriges Mädchen alleine in ein anderes Land zieht?
Absolut. Allerdings muss man sagen, dass damals bereits, ich würde sagen ab 1975 so ungefähr, war es sowas wie eine Mode im Iran, dass man Jugendliche ins Ausland schickte. Das, was ich mich auch noch erinnern kann, das war völlig schicht- und religionsunabhängig, also sowohl Muslims wie die Juden, wie die Christen. War auch nicht klar, warum. Also ich kannte strenggläubige Muslims, die das auch taten. Man schickte Jugendliche vorwiegend in die USA, oft alleine, also das war verbreitet, das war sicher etwas, was mich auch sehr geprägt hat. Das war ja gerade die Pubertät und dann spürt man den Gruppendruck und ich wollte sowieso weg und dann sehe ich, dass alle, natürlich in Anführungszeichen, tatsächlich weggingen.
Sie wollten aber auch weg, nicht zuletzt wegen der Revolution.
Ich wollte weg, nicht wegen der Revolution, ich wollte schon vorher weg, weil mir immer ein freies Leben vorgeschwebt hat. Ein freies und unabhängiges Leben, aber die Revolution kam mir zu Hilfe, weil meine Eltern natürlich nicht einverstanden waren, dass ich alleine irgendwo hingehe. Als die Revolution richtig sichtbar und spürbar wurde, da hatte mir einfach lange Zeit keine Schule. Und das war dann für meine Mutter, die ja immer so besorgt war um meine Ausbildung, tatsächlich ein Grund dann zu finden, ja, also das geht ja nicht. Es war ja nicht einfach eine oder zwei Wochen. Wir waren während mehrerer Monate dann zu Hause. Also es war ja alles geschlossen.
Nun fragt man sich, warum nicht Amerika, wenn Sie schon eine solche Schule besuchten? Warum die Schweiz?
Ja, das stimmt. Ich hätte sogar Verwandte auch in Amerika gehabt. Also meine Verwandtschaft ist verteilt auf der ganzen Welt. In Amerika war einfach die Möglichkeit nicht gegeben, dass ich bei jemandem wohne. Und dann hat sich einfach ein Onkel in der Schweiz, den ich nicht kannte, von dem ich schon gehört hatte, der schon seit langem hier lebte, sich bereit erklärt, mich aufzunehmen. Also kam ich unerwartet in die Schweiz. Damit hatte ich auch nie gerechnet. Also ich war so sicher, ich kann die Sprache, die ich später brauchen würde, nämlich Englisch. Und auf einmal war es etwas ganz anderes, also nämlich Deutsch. Damit hatte ich nie gerechnet.
Und das andere ist, Sie sagten einen Onkel, den Sie nicht einmal gekannt haben. Also wenn ich mich da jetzt versuche hineinzufühlen, Sie kommen in ein anderes Land, Sie wollten ja auch weg, nämlich die Schweiz, und zu Menschen, die Sie überhaupt nicht kennen. Also das stelle ich mir noch ziemlich happig vor.
Ja, das war happig. Und ich glaube, dass ich die Strenge dieser Zeit damals nicht einmal zeitgleich empfunden habe. Natürlich zeitweise schon, es war schwierig, es war auch mit meinem Onkel sehr schwierig, war kein einfacher Mensch, fand ich. Aber dass es wirklich eine schwierige Zeit war, habe ich eigentlich erst später realisiert, als ich zurückblickte und als ich merkte, ja, was ich da alles vermisst habe und wie schnell ich so quasi Erwachsene gespielt habe, obwohl ich noch weit weg davon war.
Gab es eigentlich dann hier die Freiheit, von der Sie träumten?
Gute Frage. Ja, sagen wir, die Freiheit, von der ich träume, ja. Also ich meine, ich kann ja mein Leben leben und ich lebe mein Leben.
Ich meine, als Sie 15 waren?
Nee, überhaupt nicht. Das war ja sogar noch strenger als zu Hause. Meine Eltern waren viel, viel liberaler als mein Onkel. Nee, es war gar nicht so. Also die ersten Jahre, bis ich das Gymnasium fertig hatte, war es eigentlich alles andere als ein freies Leben.
Kathi Zahnigen, Sie haben schon gesagt, Sie mussten dann Deutsch lernen, was ja eigentlich gar nicht so im Programm war. Nee. Zu sagen ist auch, dass Sie zu Ihrer persischen Sprache ja auch ein, nicht nur, weil es Ihre Muttersprache ist, sondern auch sonst ein sehr enges Verhältnis hatten, weil Sie schon als kleines Mädchen begannen zu schreiben.
Ja, genau.
Darauf kommen wir auch nachher, aber zuerst bitte ich Sie um Ihren ersten Musikwunsch, der vielleicht auch etwas mit Ihrem Schreiben zu tun hat.
Ja, ich habe mich für dieses Stück als erstes entschieden. Ich nenne es meine Schreibhymne. Ich habe dieses Stück früher mehr, heute weniger, aber früher wirklich fast ritualisiert, immer wieder gehört, bevor ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe und gearbeitet und geschrieben habe. Das ist ein Stück von Johann Sebastian Bach, Partita Nummer 6, gespielt von Glenn Gould. Thank you.
Kathi Zarnegin, dieses Stück, das Glenn Gould gespielt hat, Sie sagten vorhin, das sei Ihre Schreibhymne. Sie sind ja auch als Autorin unter anderem hier zu Gast. Ich habe ja vorhin schon in unserem ersten Gesprächsteil gesagt, dass Sie schon sehr früh begonnen haben zu schreiben. Und zwar Lyrik.
Ja.
Als neunjähriges Mädchen. Sehr ungewöhnlich. Auf den ersten Blick.
Auf den ersten Blick, ja. Es ist sicher so, dass mit 9 schreiben zu wollen nicht alltäglich ist. Aber Sie müssen wissen, in Persien hat Lyrik einen ganz anderen Stellenwert, ein ganz anderes Ansehen als hier. Also es ist keine abstrakte Kunst, es ist sehr integriert auch in den Alltag. Man bezieht sich auf Gedichte, man zitiert. Ältere Menschen sagen, der Dichter hat dieses und jenes gesagt. Es gibt Menschen, die Analphabet sind, aber sie können den ganzen Hafez auswendig. Das ist eine sehr akzeptierte Kunst, sehr gegenwärtig. Rückgriff auf Lyrik war von daher nichts Abstraktes. Aber das Schreiben vielleicht in diesem Alter, ich wollte mir ein Ventil verschaffen für Dinge, die mir als ungereimt erschienen. Also ich habe gemerkt, dass da Gefühle da sind, mit denen ich so nicht fertig werde. Und da war einfach Schreiben für mich am Anfang Gedichte und ein paar Jahre später dann auch sonst Prosa und Geschichten schreiben, war sehr schnell eine Art Feld, auf dem ich mich austoben konnte.
Sie schreiben ja immer noch. Sie schreiben in Deutsch, damals schrieben Sie Persisch, genau. Klar. Was heißt das eigentlich für Sie, diese Sprache, in der Sie eigentlich begonnen haben, sich auszudrücken, und zwar auf die Art auszudrücken, verlassen zu haben zugunsten des Deutschen, das Sie ja jetzt auch dauernd sprechen und Ihre Sprache im Leben ist?
Ja, ich empfinde es als eine Schmach, muss ich sagen. Ich kann keine andere Sprache so gut wie Deutsch. Also es ist meine Sprache. Aber ich weiß auch, dass es nicht die Sprache ist oder die Art und Weise, wie ich Deutsch kann, nicht so ist, wie ich einmal als Kind Persisch konnte. Vielleicht idealisiere ich etwas, aber ich glaube es nicht. Die Gefühle sind einfach andere, wenn man die sogenannte Muttersprache spricht. Obwohl mein Persisch heute hat sich ja nicht entwickelt seit über 30 Jahren. Das heißt, mein Persisch ist sehr zurückgeblieben. Nun, ich habe auch dieses Gefühl nicht mehr, das ich einmal hatte. Das ist es ja. Ich habe etwas verloren. Und das, was ich verloren habe, habe ich im Persisch nicht mehr, weil ich natürlich zum Persischen auch den Bezug verloren habe. Ist für mich keine Sprache, die eine Gegenwart hätte. Und beim Deutschen, die halt da ist, die mich beherrscht, die ich manchmal versuche zu beherrschen, fehlt einfach etwas, ein bestimmtes Gefühl fehlt. Das weiß ich und das habe ich halt auch zu einem Thema in meiner lyrischen Arbeiten gemacht. Es kommen neue Haltungen ins Spiel. Also ich bin davon überzeugt, zutiefst, dass jede Sprache, wenn ich es kitschig sagen darf, sowas wie eine eigene Seele hat. Und das auch produziert und provoziert. Und natürlich sind die neuen Sprachen, die ich lernen durfte, bedeuten auch Anteilnahmen an allen diesen neuen Facetten, anderen Seelen und seelischen Zuständen.
Kathi Zarnegin, Deutsch ist jetzt die Sprache, in der Sie Prosa und Lyrik schreiben. Deutsch ist die Sprache, in der Sie auch wissenschaftliche Texte schreiben.
Genau.
Es ist jetzt also so Ihre Sprache. Wie war es eigentlich für Sie, die zu lernen, als Sie in die Schweiz kamen?
Ich habe mir einen Monat, bevor ich in die Schweiz gekommen bin, mir, glaube ich, meine Mutter ein Lehrbuch so für autodidaktische Spracherwerb vom Goethe-Institut in Teheran, hatte sie mir ein Buch gekauft. Da hatte damals das Geld nicht gereicht, dass man hätte auch den zweiten Band haben müssen, weil die Lösungen der Übungen wären in diesem zweiten Band gewesen. Aber jedenfalls habe ich dank diesem Buch habe ich lesen gelernt. Also ich konnte schon lesen, als ich in die Schweiz kam. Ja, ich war ehrgeizig und ich war sehr gierig. Ich habe sehr schnell gelernt. Aber natürlich, Deutsch ist eine sehr komplexe Sprache und so von heute auf morgen ging es auch nicht.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, es war schon sowas wie eine Nabelschnur durchgeschnitten.
Ja. Das passierte dann, als ich die Entscheidung traf, vielleicht 1 oder 2 Jahre, nachdem ich hier war, also in Basel angekommen war, dass ich für mich entschied, ich schreibe nicht mehr auf Persisch. Also bis dahin hatte ich noch ein paar Sachen weiterhin auf Persisch geschrieben und da wusste ich, das geht nicht mehr. Ich wusste, ich gehe nicht mehr zurück und ich wusste, ich will schreiben. Also da war es völlig klar, dass es keinen Sinn macht, auf Persisch zu schreiben, selber Nabelschnur zu schneiden, ja.
Kathi Zarnegin, mit Ihrem nächsten Musikwunsch.
Ja, ich habe etwas von Schostakowitsch mitgebracht, ein Strengquartett Nummer 8 in der Einspielung von Borodin-Quartett. Ich liebe Schostakowitsch wegen seiner Wucht und vor allem wegen dieser Mischung von Wucht und Ironie.
Kathi Zanigin, Sie haben geschrieben, und wer schreibt, interessiert sich auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Davon kann man in der Regel eigentlich ausgehen.
Ja, ich wollte noch mehr wissen. Und tatsächlich, als ich dann in Basel war, war das eine gute Gelegenheit, mich dann mit diesen Themen zu befassen. Also ich habe schon als Schülerin dann angefangen, psychologische Texte zu lesen. Also ich kann mich erinnern, als ich noch in Persien war, war Erich Fromm immer zitiert von Bestsellerlisten. Ich kannte dieses Buch nicht, ich kannte nur den Titel und war natürlich sehr neugierig.
Die Kunst des Liebens,
genau. Und wollte natürlich wissen, was das für ein Buch ist. Und da war ich sehr glücklich und entzückt, dass ich dieses Buch selber dann lesen konnte. Der war, glaube ich, auch einer wirklich der ersten Bücher, die ich dann selbstständig hier dann gekauft habe und gelesen habe. Ja, auf diesem Feld weiterzugehen, war sehr naheliegend. Also ich habe sehr früh angefangen, Freud zu lesen und fand eigentlich vom ersten Augenblick an, und das ist bis heute so, wenn ich Freud lese, dass ich das Gefühl habe, es ist so. Also ich empfinde eine große Bestätigung für seine Beobachtungen und für das, was er geschrieben hat. Ich bin diesen Dingen nachgegangen, die mich, würde ich sagen, als junger Mensch schon sehr interessiert hatten. Also ich wollte immer Philosophie studieren, ich wollte schreiben, also Literatur war da. Und psychologisches Interesse, sagen wir, das dann später durch die Psychoanalyse eher verfeinert wurde. Ich habe all diesen Interessen nachgehen können, also ich bin denen nachgegangen, sagen wir so. Also es war nicht immer einfach, weil es auch zum Teil sehr disparate Dinge sind. Man fragt mich ja, wie bringst du das mit dem zusammen, die Literatur mit Psychoanalyse oder Wissenschaft mit Lyrik? Das ist ja noch ein größerer Graben dazwischen. Aber das sind halt die Dinge, die mich interessiert haben.
Denen sind Sie auch verbunden geblieben?
Ja, heute noch, klar.
Sie haben gesagt, dass Sie bei Freud das Gefühl haben, ja, so ist es, wenn Sie ihn lesen. Und es gibt ja etwas, und jetzt steuere ich auf das Thema Liebe zu, was ja Freud schon sehr klar gesehen hat, dass Liebe ohne Hass eigentlich gar nicht zu denken ist.
Ja, für Freud war Liebe ein ambivalentes Gefühl. In der Regel, wann immer wir von der Liebe sprechen, stellen wir uns immer nur Positives vor. Und es sind auch diese Gefühle, die wir vorwiegend leben wollen, logisch. Aber es ist natürlich so, dass gerade bei diesem sublimsten aller Gefühle oft auch viele andere Abgründe da sind, wie Hass und Wut, sodass Liebe eigentlich immer ein Multipack ist an verschiedenen Gefühlen, und dessen ist man sich halt in der Regel nicht bewusst, wenn man liebt.
Ihr Interesse für die Liebe oder überhaupt die Liebe habe ich jetzt als Thema deshalb erwähnt, weil Sie ja eine Praxis haben, zu allem anderen, was Sie so tun und was Sie beschäftigt, die deklariert Liebeskummerpraxis heißt. Was auf den ersten Blick ja doch ein wenig verblüfft.
Ja, das stimmt. Es kann sein, dass es verblüfft, und es kann auch sein, dass man, wenn man ja von dieser Praxis hört, das Ganze etwas einseitig auslegt, weil man ja, wenn man von der Liebeskummer spricht, dann hat man bestimmte Vorstellungen oft, dann ist man verliebt oder eine Liebesbeziehung funktioniert nicht. Also für mich geht es bei dieser Praxis und bei dieser Titelgebung um etwas anderes, nämlich ich gehe davon aus bei dieser Arbeit, dass viele Probleme, die wir haben, eigentlich in der Auseinandersetzung mit Liebe passiert oder entsteht. Sei es, dass wir uns ungeliebt fühlen, bewusst oder unbewusst, von den Eltern oder vom einen Elternteil oder im Konflikt mit den Kindern oder auch tatsächlich in der leidenschaftlichen Liebe, in der Verliebtheit. Die Liebe, das Liebesgefühl mit allen anderen negativen Gefühlen, die dazu gehören, ist für mich wie ein Koordinatensystem, auf dem wir uns bewegen. Ja, wir leben auch im Zeitalter des Narzissmus, also auch die Liebe zu uns selbst ist Teil, wenn man sich selber nicht genug liebt oder achtet, ist da auch ein Problem. Das fasse ich auch unter diese Titelgebung.
Jetzt kann man sich fragen, wenn man jetzt also im weitesten Sinn, auch in Ihrem Sinn, Liebeskummer hat, sei es jetzt in Bezug auf einen Menschen im klassischen Sinn oder in Bezug auf so ein Grundgefühl, niemand hat mich wirklich geliebt, so wie ich bin und wie ich geliebt werden wollte.
Ja.
Vielleicht gab es eine Liebe, aber die hat mich nicht erreicht von meinen Eltern oder so etwas gibt es ja. Jetzt kann man sich ja fragen, wie nähern Sie sich dann einer solchen Schwierigkeit, die ein Mensch ja dann hat?
Es ist natürlich so, dass weil ja das etwas von dieser Problematik in sehr prononzierter Form als Praxistitel da ist, gehe ich jetzt davon aus, dass die Menschen natürlich, die zu mir kommen, die kommen mit dieser Problematik. Also das muss nicht erst herausgefunden werden. da ist schon etwas vorweggenommen. Wenn dieser Titel nicht wäre, dann kommt man vielleicht mit einem Problem, das man hat, und findet vielleicht mit der Zeit dieses Gefühl so quasi heraus. Und da ist schon etwas vorweggenommen. Also ist bereits etwas ausgesprochen auch. Ja, wie ich damit umgehe, diese Stunde ist ja eigentlich für die Menschen da, die darüber reden wollen. Und ich passe mich an. Ich höre es ja, wie jemand reden möchte. Ich höre es ja, was jemand auch von mir wünscht. Selbstverständlich habe ich da meine Vorstellungen, habe ich meinen Raster. So ganz frei und unabhängig bin ich auch nicht. Also ich habe auch bestimmte Überzeugungen und so weiter. Also, aber ich versuche, so offen wie möglich zu sein und so auf die Person einzugehen, wie die Person das wünscht. Wenn jemand, das hatte ich mal, das eine ältere Person, jemand sich ganze Leben lang nicht geliebt gefühlt hatte vom eigenen Vater, nicht anerkannt. Also der Kampf um Anerkennung ist ja auch ein Kampf um die Liebe eigentlich. Die Person wollte aber nicht unbedingt persönlich reden, sonst war diese Person sehr wichtig, dass man Literatur heranzieht. Beispiele aus der Literatur, ja gut, klar, ich habe auch nicht immer alles sofort präsent. Das heißt, das ist für mich auch etwas Arbeit und eine spannende Arbeit. Ich bin ja Literaturwissenschaftlerin. Dann gehen wir das Problem so heran.
Sie können ja nicht den Menschen das, was ihnen fehlt oder was sie beklagen oder was so ihr Thema ist, rund um die Liebe in dieser oder jener Konstellation, Sie können denen das ja nicht wegmachen. Sie können ja auch nicht billigen Trost spenden. Das geht ja gar nicht, ist auch nicht Ihre Rolle. Nein. Aber was können Sie anbieten?
Wissen Sie, das, was fehlt, fehlt immer. Und in jedem Leben fehlt etwas. Also das ist eine Fantasievorstellung, die jeder von uns hat, dass der andere, dem fehlt sicher nichts. Und gerade die Werbung und die ganze Bildindustrie damit arbeitet hier, mit diesem Wunschphantasma. Es gibt Menschen, denen fehlt nichts. Und das ist einfach eine reine Lüge. Also das, was fehlt, das kann ich natürlich nicht wieder gut machen. Das kann niemand. Das ist einfach so. Es geht darum, zu zeigen oder die Erfahrung zu machen mit dieser Person, dass das, was fehlt, auch eine andere Seite hat. Wenn Sie einen Stein auf den Boden werfen, der Abdruck dieses Steins ist immer abhängig vom Stein. Das heißt, wenn es ein kleiner Stein ist, ist ein kleines Loch da. Wenn es ein Fels ist, dann haben Sie einen. Und Sie haben bestimmte Verformungen. Sie haben etwas. Es ist nicht nur das Loch, es ist nicht nur nichts, sondern es ist etwas anderes auch noch da. Eine Landschaft, dieser Stein. Ich versuche mit den Personen diese Landschaft genauer anzuschauen. Das Fehlende, das bleibt. Und jetzt ist auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen, etwas zu betrauern. Dafür bin ich auch da. Ich finde, wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für die Trauer.
Das führt mich direkt zum nächsten ja. Musikwunsch.
Ich höre wahnsinnig gern Lieder. Und da habe ich von Henri Duparc ein Stück, das bezeichnenderweise Chanson Triste heißt. Und gesungen wird dieses Lied von Margaret Price.
Kathi Zarnigin. Wir haben von Ihrer Liebeskummerpraxis gesprochen. Sie haben erklärt, worum es da so geht. Ein wenig möchte ich jetzt doch noch nachfragen, wenn wir von Liebe sprechen. Und es geht ja eben nicht nur um die partnerschaftliche Liebe, sondern um die Liebe, die in dieser oder jener Konstellation unser Leben bestimmt. Sie werden sich ja wahrscheinlich auch oft die Frage stellen, was Liebe eigentlich ist. Das fragen wir uns ja auch alle. Wir erfahren sie und doch fragen wir uns auch, wir spüren, wenn sie uns streift. Aber wenn man sich das so fragt, ja, was ist das eigentlich?
Es ist etwas, was uns übersteigt als Gefühl. Und deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, was es ist, obwohl wir alle die Symptome kennen. Ja, ich befasse mich auch in der Theorie mit dieser Frage. Also ich versuche auch schreibend diesem Gefühl näher zu kommen, obwohl mir natürlich völlig klar ist, das ist nie dasselbe. Weil sich verlieben ja genau mit diesem Moment eng zusammenhängt, nicht zu sehen, blind vor Verliebtheit. Das ist wirklich buchstäblich zu nehmen, dieses Moment, das mal die Augen zu schließen. Ohne diesen Prozess verliebt man sich nicht. Also mit offenen Augen geht das nicht. Da ist irgendetwas, was durch uns durchrennt, durchgaloppiert. Und klar, wie alle Menschen bin ich auch sehr fasziniert von diesem Gefühl, nicht nur bei mir selber, sondern wenn ich sehe, was es mit den Menschen macht. Und darum bleibe ich daran, also auch in der Theorie.
Mit der Verliebtheit, die wir ja durchaus auch sprachlich von der Liebe dann später zu unterscheiden geneigt sind, verbinden wir ja auch jetzt mal so im klassischen Sinn der Verliebtheit, der Liebe, verbinden wir ja auch sehr viel Lust, von der wir ja bekanntlich gern immer mehr möchten. Leider bleibt es ja dabei nicht stehen.
Das ist auch gut so. Ich glaube, wir wissen es gar nicht, dass uns zu viel Lust schaden würde und dass oft auch Unlust Motor sein kann für vieles, was wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Also nehmen Sie ein Gefühl wie Langeweile. Kinder können das wunderbar, sich langweilen. Und als Erwachsener hat man dann ein bisschen ein Schamgefühl, wenn man sich langweilt. Aber die Langeweile ist doch auch ein wahnsinnig gutes und produktives Sprungbrett für kreative Tätigkeit zum Beispiel.
Und die Unlust in der Liebe ist auch ein Sprungbrett?
Ja, ich denke schon, weil sie uns ja motiviert. Es ist ja die Unlust, die eigentlich motiviert. Etwas Hunger braucht man, um etwas zu tun, um etwas anzustreben. Also das Begehren ist immer verknüpft mit einem Mangel und mit Fehlen und mit ja mehr wollen, also nicht genug haben. Das sind alles so Modalitäten des Negativen im Anführungszeichen oder der Unlust. Ja, schon etwas anderes ist, also ich möchte sie nicht gleichsetzen. Aber es ist trotzdem eine negative Kategorie.
Aber sie mobilisiert uns.
Ich finde, sie mobilisiert, ja, aber kommt natürlich wie alles, kommt immer auf das Ausmaß drauf an. Ich rede einfach von einer Prise.
Ihr vierter Musikwunsch. Ich weiß nicht, wie viel der mit Lust und Unlust zu tun hat.
Ja, das werden Sie hören. Dieses Stück hat sehr viel mit der Liebe was zu tun. Der Titel ist, ich kann nicht spannen, ich hoffe, ich sag's richtig, Entre tus manos, also in deinen Händen. Und das ist ein Stück, das von einem arabischen und einem spanischen Sänger gesungen wird. Und natürlich voller Sehnsucht, voller Liebe natürlich. Und insofern hat das, glaube ich, stark mit dem zu tun, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben. إليك
Gerdo. رفقا ففي راحتيك رفقا ففي في راحتيك حياته ومماته que sus pesares no cesan. Ay, sufre y se queja de amores y en los silencios se aleja. Tienes mi vida y mi muerte, tienes mi vida y mi muerte. En las palmas de tus manos. Tienes mi vida y mi muerte. Rifqan fafi rahatayka. Tienes mi vida y mi muerte. Rifqan fafi rahatayka.
Males en ti se funden, juzgas
Kati Zanigin, Liebe, es gibt ja auch die Liebe zwischen Eltern und Kindern, Mutter und Kind, Vater und Kind. Ich weiß, Sie haben einen 12-jährigen Sohn und das ist ja doch nochmal eine besondere Angelegenheit, finde ich.
Ja, natürlich, die Liebe zum Kind. Für mich persönlich ist es eine bestimmte Kategorie, die gar nicht zu vergleichen ist mit allen anderen Formen der Liebe, die wir sonst kennen. Gerade die Mutterliebe ist hier sehr umstritten, also ob man sie so telquel voraussetzen darf. Also ich kann nur für mich reden. Also für mich war sie selbstverständlich und ist sie das auch bis heute. Ich finde, das ist die Einmaligkeit dieser Beziehung. Natürlich haben wir das innerhalb der Familie mit allen. Eine Schwester ist auch unersetzbar und ein Bruder, ein Vater. Das ist halt Privileg der Familie. Und mit einem Kind, finde ich, ist das noch viel spezieller, viel kostbarer, weil das Ganze auch getragen wird von dieser Sorge, als Fürsorge. Wirklich beide Komponenten, die man zu diesem Wesen trägt. Mein Kind ist noch sehr jung, aber ich denke, man hat dieses Gefühl seinem Kind gegenüber, auch wenn das Kind erwachsen ist.
Sie haben schon gesagt, die Mutterrolle, die Mutterliebe ist ja nicht so über jeden Verdacht haben.
Nein, das ist es nicht, nein.
So die reine Mutterliebe, die man dann auch vielleicht sogar geneigt ist zu idealisieren, die hat ja doch auch ihre Brüche.
Ja, weil natürlich auch die Mutter eine Person ist, die ihre Brüche hat. Das muss man wissen. Also die Mutter als Person ist halt auch ein Mensch wie jeder andere, ist auch ihrer eigenen Biografie unterworfen und ihren eigenen Wünschen und Enttäuschungen und Rissen und so weiter.
Ich möchte noch mal kurz auf diese Sorge oder Fürsorge zurückkommen, von der Sie sprachen. Das ist ja noch etwas, dieses jemandem etwas zuliebe tun. Und das ist vielleicht nirgendwo so deutlich wie gegenüber dem eigenen Kind, das ja zuallererst mal in absoluter Abhängigkeit da ist und nicht die Wahl hat, will ich abhängig oder autonom sein. Das hat man ja erst eben viel später.
Klar, es ist eine einseitige Beziehung, ein absolutes Machtverhältnis. Das ist mir völlig bewusst. Vom Psychoanalytiker Lacan gibt es einen wunderbaren Satz in diesem Zusammenhang. Er sagt, die Mutter ist ein Krokodil, in dessen Maul wir bis zur Hälfte stecken.
Immer?
Immer. Daraus kommen wir nicht raus. Wir können höchstens die Perspektive gewinnen, dass wir in diesem Maul stecken. Das ist das Höchste, was uns vielleicht gegeben wird. Aber wir bleiben drin stecken.
Wir bleiben jetzt aber nicht so wirklich drin stecken, denn wir gehen jetzt zur Musik über. Also wir bleiben nicht stecken im Gespräch, im Maul der Mutter möglicherweise schon. Wir gehen zur nächsten Musik, ihrer letzten Musik, die nämlich was mit ihrer Begeisterung, ihrer Leidenschaft für Paris zu tun hat.
Ja, für Paris und für die französische Sprache und die französische Kultur. Ich habe mich für ein Stück entschieden von Barbara und das Stück nennt sich interessanterweise Göttingen.
Göttingen.
Ja.
Bien sûr, ce n'est pas le sel, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la scène. Une autre bois de scène, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, nous nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Oh. jamais ne reviennent, le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Kathi Zernegin hat sich zum Schluss Göttingen von Barbara gewünscht. Die Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Psychoanalytikerin ist zu Gast gewesen bei Angelika Schett.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.